funny about it, right?
Komm schon, komm, Schasser, wir müssen hier raus. Kannst du laufen?
Ich glaube schon.
Ich kann nicht sehen.
Nimm meinen Schwanz. Oh, sei vorsichtig mit den Zähnen.
Videoausschnitt ist zugegebenermaßen ein bisschen Hollywood-mäßig gewesen. Er sollte uns ein bisschen das Verdauen erleichtern und so weiter. Ich glaube, das, was wir an Schönen davon mitnehmen können von diesem Ausschnitt, ist, wie sich auch die Hollywood-Industrie so ein bisschen für Karma und Reinkarnation interessiert und somit ein offenes Ohr für Spiritualität bekommt. Dieser Film Flug, der ist im deutschen Fernsehen gezeigt worden und wir haben ihn da auch irgendwo aufgegabelt. Also Debra hatte ihn uns geschickt. Ich möchte jetzt sehr gerne mit euch fast zum Abschluss dieses ersten Teiles kommen, sodass wir uns dann mit den tief spirituellen Fragen dieses Seminars beschäftigen. Ein bisschen den Weg frei zu machen durch unsere vielleicht bedingte Mentalität ist wichtig, um in Kontakt mit der Überseele zu kommen. Aber letztendlich wird dieser Kontakt uns transformieren, wenn wir nicht weiter festhalten an unseren einfachen oder an unseren Bedingtheiten. Nun, ich möchte eine letzte Übung mit euch machen zum ersten Teil. Ich habe diese Übung genannt, den umgekehrten Weg. Darf ich vielleicht bitten, ich glaube, du bist hier so einsatzbereit, immer die Dinge hochzumachen, damit wir Licht, mehr Licht haben für unseren Raum. Wir hatten heute Morgen darüber gesprochen und auch analysiert, wie sehr wir durch Grundüberzeugungen, die wir einfach unhinterfragt mit uns rumschleppen, bedingt werden. Wir haben ein paar Übungen gemacht im ersten Teil, die uns helfen sollten, ein bisschen von unseren Grundüberzeugungen aufzudecken. Und wir haben vorgeschlagen, dass wir als freie Wesen oder Lebewesen die Möglichkeiten haben, durch das Wissen, was uns die Schriften geben, und auch durch das, was wir von wirklich verwirklichten Devotees gehört haben, unsere Grundüberzeugung zu hinterfragen und dann mit heilsameren Überzeugungen auszutauschen. Wachstum bedeutet immer eine Reise, wo man Erkenntnisse, die man gemacht hat, in die Tat umsetzt und sozusagen ins Leben hineinbringt. Ich möchte jetzt ein bisschen von einer anderen Seite an unsere Grundüberzeugung herankommen. Wir hatten gelernt, dass unsere Überzeugung, unser Denken bestimmt, unsere Gefühle und auch unsere Entscheidungen. Und wir hatten gelernt, oder wir wussten bestimmt schon, dass all das zusammen, Grundüberzeugung und dann die Funktion des Geistes, Denken, Fühlen und Wollen uns zu einer Wirklichkeit, unserer Wirklichkeit hinführen. Wir hatten dann gesagt, dass es gut ist, deine Überzeugung auszuwählen und dich nicht einfach fremdbestimmen zu lassen. Ich möchte jetzt aber den umgekehrten Weg gerne mit euch gehen. Deine Wirklichkeit, in der du lebst, besteht aus Menschen, mit denen du eine Beziehung hast, Orten, die du besuchst, wo du vielleicht lebst, Dingen, die du hast, Pullover, ein Fahrrad vielleicht, und auch Situationen, in denen du kommst. All das ist angestrichen mit Gefühlen, mit Geschmack, mit Empfindungen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch jetzt einmal bitten, euch Gedanken zu machen, wie ihr eure Wirklichkeit am liebsten hättet. Und rückwärts zu gehen, da schaffe dir eine Wirklichkeit, die du willst, indem du dir klare Ziele setzt. Was ist dein Ziel? Was ist dein Wunsch, den du hast im Leben? Wie könntest du dir dein Idealleben vorstellen? Lebst du das jetzt schon? Wir haben eine Übung dazu für euch ausgetüftelt und möchten euch bitten, mal in eurem Übungsblatt hineinzuschauen, auf Seite 4. Das ist eine sehr, sehr schöne und inspirierende Übung, die also ein bisschen wirklich Spaß macht. Ich möchte euch bitten, bei dieser Übung dein Idealleben in Betracht zu ziehen. Zu dieser Übung möchte ich euch bitten, sehe dein Leben wie eine blanke Tafel, auf die du ein Bild malst. Fange mit den wesentlichen Konturen an, wähle dann die Farbe und die Stimmung des Gemäldes und dann fülle die Details aus. Denke darüber nach, wie du dich fühlen würdest, wenn dein Leben nach deinem Ideal geführt werden würde. Gefühle sind ein wichtiger Teil. Gefühle bringen uns unserer eigenen Wirklichkeit auch näher. Was ich damit meine, ist so New Age, wie sich's klingt. Man muss begeistert oder fasziniert sein für sein Leben. Und ich möchte euch bitten, ein solches Leben mal hier festzuhalten. Die ersten beiden Kartons, das muss erstmal, eins müsste gemacht, was will ich wirklich in meinem Leben? Da meine ich Aktivitäten vielleicht, Beziehungen, Situation. Und dann aber auf der anderen Seite auch, was möchte ich nicht, was in mein Leben hineinkommt. Das dritte Punkt ist, das, was sehr wichtig ist, damit wir nicht einfach abheben wie ein wunderschöner knallroter oder knallgrüner Ballon. Wo sind überhaupt meine Stärken? Ist das realistisch, was ich mir vorgenommen habe? Und auch, wo sind meine Schwächen? Nicht? Ich kann nämlich meine Stärken dann einsetzen für mein Leben und meine Schwächen damit zu überwinden. Ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Übung einfach mal machen und ein bisschen kreativ werden dabei. Ein bisschen schauen, was uns so inspiriert. Vergesst nicht, auf die kleine Stimme im Herzen zu achten, was euch wirklich inspiriert, was ihr euch wirklich wünscht, was euch wirklich auch begeistern könntet, wenn ihr das machen würdet. Und wir werden ungefähr, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht mit einer Gruppe gemacht, aber ich denke, dass wir ungefähr so um halb, das heißt um 13 Minuten, ja, dein Leben entwerfen in 13 Minuten ist also für sich. Ich denke, um halb frage ich euch mal, wie weit ihr seid oder ob ihr noch mehr Zeit euch wünscht. Stellt euch vielleicht vor, wie euer Leben sein soll. Was für eine Tätigkeit, mit was für Menschen möchtet ihr umgeben sein? Kannst du nicht? Dann würde ich es auch nicht machen. Ja, kein Problem. Lebens. Und so auf Dolbe komm mal raus, so wie ich diese Maschine anstelle jetzt, so kann man diesen Wunsch oder diese Betrachtung nicht anstellen. Deswegen kann ich sehr gut deine
seine Unbequemlichkeit mit dieser Übung verstehen. Also es gibt bestimmte,
ich habe bestimmte Leute getroffen in bestimmten Situationen ihres Lebens, wo das ihnen unglaublich geholfen hat, sich ein bisschen klar zu werden. Aber ich habe auch Leute getroffen, zu denen ich selber gezählt habe, die einfach da nicht so rankamen.
Ich glaube, es ist eben, wir sind eben nicht wie eine Maschine wie die hier. Die muss jetzt anspringen, wenn es eine richtige Maschine ist. Ja, ich tue das auch.
Worum es mir ging, ist, vielleicht können wir ein bisschen etwas machen, ist, dass ich sagen wollte, statt immer den gewohnten Weg zu gehen, kann man auch sich selber eine Wirklichkeit vornehmen. Etwas, also Ziele haben, die man verfolgt in seinem spirituellen Leben. In der Bhagavad Gita ermutigt uns Krishna, spirituelle Ziele zu haben. Und im Bhagavatam wird gesagt, wie man so spirituelle Ziele angeht. Er sagt, das heißt, durch Hören über Krishnas Herrlichkeiten und Lobpreisen seiner heiligen Namen werden die verunreinigten Ziele im Leben, die also so ein bisschen hier aus diesem Bereich, im bedingten Bereich kommen, einfach geläutert, sodass man dann spirituelle oder reine Ziele haben kann in seinem Leben. Ich habe einmal gehört, wie Michelangelo, der bekannte, also es war wohl Maler, aber er hat auch Bild gehauen, hat auch Statuen gemacht, wie er mal seine Arbeit beschreibt. Und ich habe das auch irgendwo aufgeschrieben, aber hier nicht finden können. Es wäre schön, das wörtliche Zitat zu hören. Michelangelo beschreibt, dass wenn er sein Marmorblatt, sein Marmorblock vor sich sieht, dass er im Marmorblattblock schon die Form sieht von einem Engel oder einem, was immer er macht, ein Gesicht. Und dass er dann nur noch helfen muss, dieses Gesicht oder diesen Engel aus dem Marmorblock zu befreien. Viele Maler malen so, die sehen das Bild erst vor sich und versuchen dann das, was sie sehen, aufs Gemälde zu übertragen. Ich weiß so, die nicht so experten Maler, die einfach in ihrer Stube malen, die fangen einfach mit einem Strich an und einem Strich und einem Strich und einem Strich und kommen dann sozusagen dann zu etwas ganz anderem, was sie, also sie haben überhaupt nichts gedacht, das ist so zufällig, ne? So kann man sicherlich auch sein Leben leben, indem man einfach mal so sieht und mal sieht, was draus kommt. Aber es gibt eben auch diese Möglichkeit, sich Ziele, insbesondere spirituelle Ziele zu setzen in seinem Leben und dann versuchen, diese Ziele aus dem Leben zu befreien. Ich weiß, dass Srila Prabhupada einmal einem Schüler, der sehr in seinen Grundüberzeugungen oder seinen Sanskaras drin war, sehr geholfen hatte. Dieser Schüler war von seiner Frau verlassen worden und sehr missmutig und wollte auch das Krishna-Bewusstsein verlassen und war ganz niedergewalzt von seinen verletzten Emotionen. Und Prabhupada sagte, bevor du weggehst, könntest du nicht Folgendes machen, du kannst so schön schnitzen, Radha und Krishna hier aus diesem Mahagoni-Block schnitzen. Und weil Prabhupada ihn so liebenswürdig gebeten hatte, hat er dann mit einem Steißel diese Detis da so rausgeschnitzt. Oder nicht Detis, so ein Reliefbild. Und Prabhupada fragte ihn, wie geht es? Und er sagt, es geht mir sehr gut jetzt. Und ich habe mein Leben nochmal überdacht. Und Prabhupada hat dann zu ihm gesagt, ist nicht so das Leben schlechthin, dass es, dass Radha und Krishna nicht manifestiert sind für uns. Dass wir aber, wenn wir das Ziel haben, sie zu erreichen, dass sie dann aus dem Holzblock des Lebens herauskommen. Eine sehr schöne Experiential Learning. Eine sehr schöne Art, einen Menschen zu führen, fand ich. So, Krishna in unserem Leben zu entdecken, zumindest uns Gedanken darüber zu machen, wie wir ihn entdecken können und uns Ziele zu setzen, kann uns helfen, unsere Entscheidungen zu
zu verändern. Ich gehe jetzt mal rückwärts. Wenn wir unsere Wirklichkeit hier festsetzen, wie kann ich ändern, die Gefühle zu verändern und unser Denken zu verändern und dann auch schließlich unsere tiefen Überzeugungen im Herzen zu verändern.
Ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung als unermüdlicher Sprecher oder Präsentierer des Krishna-Bewusstseins etwas anvertrauen. Es ist mein großer Wunsch, als jemand, der Krishna-Bewusstsein vermittelt, auf eine Weise zu sprechen, die möglichst hilfreich ist und die auch bei Menschen etwas auslöst. Das ist mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich möchte gerne bei Menschen etwas in Bewegung setzen. Und ich habe gemerkt, dass ich bei diesem Ziel sehr, mit diesem Ziel sehr meine Entscheidungen, meine Gefühle, mein Denken und so weiter verändere und auch meine Grundüberzeugung. Ich bin angefangen als ein großer Egoist im spirituellen Leben. Und ich merke durch diese Entscheidung, anderen zu helfen, dass sich langsam etwas tut und dass diese egoistischen Tendenzen sich langsam auswechseln mit dem Wunsch, wirklich für andere da zu sein. Das ist ein Vorgang, der sehr gut ist, wenn man sich über seine Wirklichkeit, das, was man sein will und tun möchte, bewusst wird, kann das sehr gut auch die tiefe Veränderung im Wesen hervorbringen. Ich glaube, dass das auch bei vielen Devotees Krishnas der Fall ist, die den großen Wunsch haben, einfach Krishna-bewusst zu werden, eine Krishna-bewusste Wirklichkeit zu entwickeln und die dann merken, wie sich ihr feinstoffliches Wesen auf diese Weise verändert. Auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist, sich spirituelle Ziele zu setzen und man lieber auch sich abhängig macht von Krishna, kann es für manche ein guter Weg sein, von den Vorstellungen und den Zielen, die man hat, rückwärts zu gehen und da etwas zu verändern. Ich habe es mal vorgestellt, ihr könnt euch dann Gedanken machen. Ich bin auch jetzt froh, wenn wir ein bisschen weitergehen. Gut? Klack. Das ganze Leben besteht an und für sich aus Beziehungen. Ich möchte, dass dieses Statement zunächst einmal auf einer physikalischen Ebene betrachten. Ich habe zum Beispiel eine bestimmte Beziehung zu diesem Raum. Ich stehe jetzt gerade und ich bin 50 cm von diesem Kopfstoßer entfernt und 4 Meter von der Säule und hier und so weiter. Und ich wechsle immer meine Beziehung zu diesen Dingen. Ich habe auch eine Beziehung zu meinem physischen Körper. Ich habe ihn jetzt gerade in die aufrechte Position gebracht. Ich bringe ihn gerade dazu, eine bestimmte Kur, die ihm gar nicht so lieb ist, durchzumachen. Ich habe eine Beziehung zu meinen Emotionen. Ich halte manche für sehr gut, manche auch für, heilungsbedürftig. Ich habe eine Beziehung zu euch allen, also unterschiedliche Beziehungen zu euch allen, aber zu allen im Augenblick, weil ich der Redende bin und ihr die Zuhörenden. Die aus einer spirituellen Sicht gesehen jedoch gibt es eine grundsätzliche Beziehung, die alle anderen Beziehungen, die ich eben genannt habe, beeinflussen kann und wird. Das ist die Beziehung zu Krishna. Aus einer ganz spirituellen Sicht, ich weiß, dass wir auch die anderen Ebenen betrachten müssen, gibt es nur eine einzige Beziehung und nur diese Beziehung und keine andere Beziehung. Das ist die Beziehung, die die Seele zu Krishna hat und immer hat. Die ist immer da, ewig, auch wenn sie vergessen ist, ist es immer eine Beziehung da. Denn wir sind auf eine bestimmte Art und Weise immer ein Teil von Krishna. Das ist die spirituelle Wirklichkeit. Auch wenn diese Trennung verloren geht oder diese Beziehung nicht mehr da ist, ist sie da. Mir fällt gerade, während ich mit diesem Stift spiele, dieses Beispiel auf. Dies ist immer die Kappe eines Stiftes. Selbst wenn es irgendwo verloren da liegt, in Goloka Dams großen Abfallhaufen, weggeräumt von irgendeiner guten Aufräumseele, ist das immer eine Kappe für einen Edink 3000 sogar, Permanent Marker Stift. So ist auch, habe ich auch immer diese ewige Beziehung und diese eine Beziehung, wozu ich geschaffen bin. Dharma, so sagt Bhaktivinoda Thakur, oder das Dharma der Seele ist das, wofür sie ursprünglich geschaffen ist, was ihre ursprüngliche Natur ist. Natürlich kann die Seele auch in Beziehung zu anderen Sachen stehen. Aber ihr Dharma, ihr ewige spirituelle Gesetzmäßigkeit, ist ihre Beziehung zu Krishna. Nicht genauso wie diese hier. Natürlich kann das auch anders benutzt werden. Ich könnte zum Beispiel eine Plastikkrone daraus machen und dann meine Kartoffeln damit essen, wenn ich Zahnschmerzen habe. Nicht? Aber das wäre nicht die ursprüngliche, das ursprüngliche Dharma dieser Kappe. Nicht? So ist es auch mit dem Lebewesen. Wir haben diese ewige Beziehung. Srila Prabhupada hat immer zu uns darüber gesprochen, dass wir ja im Augenblick nicht diese Beziehung zu Krishna sehen können. Wir wissen nicht genau, wie diese Beziehung zu Krishna aussieht. Doch wenn Krishna aufgeht in unserem Leben, wird automatisch auch die Beziehung zu ihm klar werden. Es gab so das Beispiel von der Sonne. Wir wissen nicht genau, wie wir vielleicht aussehen und wie die Sonne, das wissen wir eigentlich schon aus der Erfahrung her, aber sagen wir mal, wenn die Sonne ausgeht, in dem Augenblick kann man sich auch ganz klar sehen und alles andere klar um sich sehen. So ist auch, wenn Krishna in unserem Leben aufgeht, wird unsere Beziehung zu ihm klar und wie das genau aussieht. Es ist gut, Bernd, ich möchte ganz kurz weitergeben, weil deine Fragen wirst du gleich beantworten können in einer interessanten Übung. Ich habe schon dran gedacht, dass Fragen, die jetzt aufkommen, die werden in einer Übung gelöst. Aber dies wird eine interessantere sein. Und zwar, wir mögen diese Beziehung zu Krishna vergessen haben, aber Krishna nicht. Hat das nicht vergessen, seine Beziehung zu uns. Krishna ist ein sehr treuer Beziehungsmensch. Hier sagt Prabhupada so schön in der Erläuterung, das hatte mir heute Morgen gefehlt, ehrlich gesagt, dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Dem Herrn ist mehr daran gelegen. Die meisten von uns wünschen sich ja gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. Dieses Zitat könnt ihr finden, ihr Mitschreibenden, im ersten Kanto, Bhagavatam, zweites Kapitel, Text 17. Da ist der ganze Purport drin, auf den ich mich auch bezogen habe. Ich denke, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, gleich wie wir die Verbindung zu Krishna herstellen, ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, wie jetzt unsere Beziehung zu Krishna aussieht. Ist Krishna für dich das Brahman? Oder der Paramatma, die Überseele? Oder ist er Bhagavatam? Ist er der Gita Krishna, wie er sich in der Bhagavad Gita offenbart? Oder der Vraj Krishna, wie es in diesen tollen Lilas ist? Bitte schaut mal auf Seite, weiß ich gar nicht, Übungsblatt 5. Auf Seite 5 ist es. Was für eine Art von Gott ist Krishna für dich? Was fühlst du für ihn? Ist er ein liebender Gott, ein verständnisvoller, ein gütiger? Sorgt er sich um dich? Ist er spielerisch, unergründlich und voller Tricks? Ist er treu? Ist er distanziert? Ist er rachegelüstig, fürchterlich? Ich komme jetzt auf einige, ich will jetzt nicht eine bestimmte Religion hochnehmen, ihr wisst schon was, es gibt ja auch den schrecklichen Gott, den man fürchten soll. Nach dieser Religion. Ist er abwesend? Ist er voller Zorn? Ist er unversöhnlich? Versuche ihn zu beschreiben. Aber wartet, ich dachte, dass wir es nicht als eine Schreibübung machen, sondern dass es viel interessanter ist, wenn wir Zweiergruppen bilden und darüber miteinander sprechen. Haltet ihr diese Idee gut?
Ja.
Dass man miteinander ein bisschen spricht und
Dreiergruppen
sogar. Wie bitte?
Ist
der Austausch besser? Ja. Ich dachte an Zweiergruppen so, dass erstmal der eine... Ja, Dreiergruppen gibt es mehr im Gespräch, das stimmt schon. Sonst ist es so harte Arbeit. Ihr habt jetzt so viel gearbeitet. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach nur eine willkürliche, dass wir einfach mal 1, 2, 3 zählen und jeder, der 1 ist, geht in die 1er-Gruppe, jeder, der 2 geht... Nee. Und wie machen wir das denn? Warum findet ihr euch nicht einfach? Und ihr könnt ja diesen Zettel mitnehmen. Ich würde sagen, wir brauchen nur die Übung Nummer 1 zu machen. So, aber nicht die Musik, bitte. Ja, bitte. Frag die doch den Ram Gopal, weil das wird sonst stören. Oder komm hierher zu mir. Bitte seid so gut, auf der Frage zu bleiben.
Was hast du eigentlich gesagt, dass ich die Beziehung zu Krishna immer war? Eine gute Beziehung ist die wieder Mensch. Ich bin ja jetzt endlich nicht so hier, weil ich einfach von nicht nach muss. Ich sage dir, dass ich überhaupt die Beziehung wieder haben will.
Ich sagte mir, die Beziehung, die du jetzt so hast, wie siehst du Krishna jetzt? Nicht ursprünglich, sondern jetzt. Siehst du ihn?
Was ist denn dein Leben so? Das kann ich beschreiben.
Ja, was du jetzt, denn das nicht, was das ursprünglich ist.
Ja,
da müsstest du ja eine letzte wirkliche Seele sein. Ja, darf ich euch vielleicht auch Hare Krishna, Haribol, darf ich euch vielleicht bitten, dass ihr so ein bisschen miteinander spricht natürlich erstmal und dann so auch aufschreibt oder und dann sagen wir mal, dass einer aufschreibt, was so die Gruppe so fühlt. Ich möchte euch, damit wir ein bisschen Austausch finden, ich möchte euch bitten, so ein bisschen das einfach mal zu versuchen. Nicht einfach zu sagen, püha, das mache ich nicht. Wir wollen ja lernen, ein bisschen beziehungsfähig zu werden. Nicht, dass ihr vielleicht einseht, wer so ein schlauer Schreiber ist. Ich glaube zum Beispiel, bei euch ist es natürlicherweise André, nicht, oder? Nicht? Und dann könnt ihr dann ganz kurz nach vorne kommen und das so wiedergeben. Gut, hi, Bol. Also man kann ja nicht, entschuldigt nochmal, ich habe mich falsch ausgedrückt, man kann ja schlecht sagen, die Gruppe fühlt so zu Krishna. Denn es ist ja eine einzelne Sache, nicht, die man so einzeln lernt oder einzeln fühlt. Also da könnt ihr ja so wiedergeben, wie wie ihr euch so zu, wie manche Stimmen da sind, nicht? Die sich so fühlen, aber nicht wie die Gruppe sich fühlt, das geht ja nicht, ja. So wie Einzelne sich in der Gruppe fühlen.
Halt dich da, darf ich mich nochmal zu Wort melden, bitte. Ich war jetzt bei einer Gruppe, die sehr schön arbeitet, und habe von der zweiten Gruppe eine Frage gekriegt. Es ist nicht so, die Frage war, sondern eins und zwei zusammen, also getrennt miteinander machen. Und ich würde euch inspirieren möchten, bitte tut das zusammen. Was eine Art Gott ist Krishna für dich und was für eine Art von Beziehung hast du im gegenwärtigen Augenblick zu ihm? Das gehört eigentlich ein bisschen zusammen. Wenn ich zum Beispiel Gott einen furchterregenden Gott, ich nehme jetzt mal irgendetwas aus der abendländischen Tradition, da habe ich eine etwas furchterfüllte Beziehung zu ihm. Gut. Und lernt bitte zu hören, was der andere so sagt und wie der andere das so sieht, dass ihr euch austauscht. Wie geht es austauschen mit Beziehung? Darf ich mal fragen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr, das ist natürlich so ein endloses Thema, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein paar Sprecher haben von den Gruppen, die uns das, ihre Erkenntnisse kurz durchgeben können. Und danach werden wir eine kleine Pause machen und dann in das dritte und den Hauptteil unseres Seminars reingehen. Wir haben jetzt eine Menge Übungen gemacht. In dem dritten Teil werde ich erstmal ein paar Informationen geben und euch davor dann auch eine kleine Pause gewähren. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn wir ein paar Wortmeldungen haben. Bitte kommt hierher, dass das alles für die kassettenhörende Nachwelt Wer wäre inspiriert, als erstes zu sprechen? Ja, André? Ich habe dich auch so rausgesucht als den natürlichen
Schreiber. Ja.
So. Bitte hört mit großer Aufmerksamkeit. Wer ist deine Gruppe? Kannst du das auch bitte kurz
erzählen? Also Elke ist dabei und Christi Kater und meine Wenigkeit.
Ja,
so, also wir haben da verschiedene Aspekte von Krishna herausgefunden. Also einmal kam so, dass Krishna wie ein kleiner Bruder ist, der treu ist und der aber auch alles kann. Der ist einfach immer da, wie der kleine Bruder, mit dem man halt zusammen ist, aber das ist trotzdem auch unglaublich mächtig und kann alles. Und dann kam Krishna als Aspekte von beschützend, sehr gütig, barmherzig, wegweisend und dass er immer gerne mit mir spielt. Das war noch ein anderer Aspekt von anderer Person. Und dann die dritte Person sieht Krishna als den Jüngling von Vrindavan mit der Flöte. Und der immer zu allerlei Scherzen bereit ist. So der verspielte Krishna, wie man ihn halt auch von Geschichten her kennt, von Vrindavan. Und wenn ich von diesem Krishna lese, dann füllt er mein Herz aus. Oder wenn ich von Krishna höre, dann füllt das mein Herz aus. Das war auch so eine Aussage. Und dann war natürlich die Beziehung zu Krishna. Die beinhaltet keine negativen Anhaftungen, wie sie zum Beispiel oft in Beziehungen mit weltlichen Personen ist. Also man hat oft Beziehungen zu weltlichen Personen, die sind aber irgendwie nicht rein, die sind verunreinigt, diese Beziehungen. Das passiert bei Krishna nicht. Diese Beziehungen sind immer rein und nicht verunreinigt. Er enttäuscht einen nie. Er ist Beschützer und Lehrer. Und die Person empfindet eine tiefe Hingabe und Achtung für Krishna. Oft spielt er mit uns, ohne dass wir es wahrnehmen. Also Krishna arrangiert tagtäglich irgendwelche Geschehnisse oder Treffen für uns, ohne dass wir das eigentlich registrieren. Er möchte uns immer Hinweise geben, etwas zeigen oder etwas lehren. Und oft registrieren wir das gar nicht, dass das arrangiert ist. Wir haben nur zwischendurch mal so Flashes, wo wir das checken, aha, da hat es Krishna organisiert oder hat was arrangiert, dann merken wir das zwischendurch, aber meistens nicht immer. Er will auch nur das Beste für uns und auch dies sehen wir oft nicht. Oft leiden wir und fragen uns, ja, wieso jetzt ich schon wieder? Und, aber es hat ja oft seinen Sinn, dass wir jetzt im Moment gerade leiden und auch, dass wir da vielleicht etwas erkennen sollen oder erkennen müssen, kann auch sein, nicht? Er vergibt uns ständig, also wir machen ja ständig Vergehen gegen Krishna, gegen Mitmenschen, gegen Tiere und so weiter und das vergibt uns ständig, also Krishna ist nicht die Person, die dann sagt, so jetzt ist fertig, jetzt hast du ausgespielt, nicht? Krishna vergibt uns ständig wieder, trotz unserer Unfähigkeit, nicht? Dann kam nochmal ein Gefühl, eine Person fühlt eine tiefe Dankbarkeit für die Dinge, die Krishna ständig für uns arrangiert und uns unterstützt. Und dann kam mir am Schluss noch ein Ausspruch in den Sinn, den ich mal irgendwo gehört hatte, ich weiß nicht mehr wo, es kann in einem Film gewesen sein oder in einem Buch, ich weiß es nicht mehr, aber da musste ich so lachen, da blieb mir einfach und da ist mir vorhin auch in den Sinn gekommen, da hat diese Person gesagt, zwei Dinge in diesem Universum sind grenzenlos, die Liebe Gottes und die Dummheit der Menschen. So, das war's.
Gibt es noch eine Gruppe, die gerne oder jemand, der gerne sagen möchte? Eure Gruppe vielleicht? Oder seid ihr die?
Ja.
Ja, also unsere Gruppe, das sind Saskia und Brigitte und wir hatten teilweise auch recht unterschiedliche Vorstellungen. Also einem Gruppenmitglied sozusagen hat am besten gefallen, dass Krishna in jedem Fall transzendental zu allem ist und dass er nur die Hingabe sieht. Und dann hatten wir noch die Beziehung als Freund, fand jemand am schönsten und dass man mit ihm so einen vertraulichen Austausch haben kann, dass man mit ihm Verstecken spielen kann zum Beispiel oder ja, einfach vertraulichen Austausch haben kann. Dann hatte noch jemand das klassische christliche Gottesbild, Gott als Vater, Gott als lieber Gott und Gott auch in praktisch einer erhöhten Position. Dann hatten wir